Desired, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Desired, der Podcast. Heute wieder mit mir, Johanna. Und heute geht es um ein Thema, mit dem ich mich vor einiger Zeit schon intensiv beschäftigt habe. Denn es geht darum, sich einen Hund anzuschaffen. Das habe ich gemacht. Ich habe einen Hund adoptiert. Und heute ist meine Gästin eine Tierärztin. Und auch sie hat eigene Hunde. Und ja, ich würde sie einfach mal so ein bisschen dazu ausfragen, worauf man denn achten muss, wenn man sich so einen Hund holen will. Was überhaupt die Voraussetzungen sind, die man selbst vielleicht erfüllen sollte. Und warum man gerade jetzt vor Weihnachten nicht so blauäugig hinlaufen sollte und einfach den erstbesten, sage ich mal, Hund nehmen sollte und sich vielleicht gar nicht vorher so unbedingt Gedanken darüber gemacht hat. Ich bin sehr froh, dass sie hier ist, Sophia. Und ja, Sophia, ich würde mich freuen, wenn du dich gleich erstmal ein bisschen vorstellst.
Also ich bin Sophia, ich bin 27 Jahre alt und komme aus Berlin, wohne in Berlin und habe auch nicht so schnell vor, mich hier wegzubewegen. Ich bin von Haus aus Tierärztin. Ich bin 2019 mit meinem Studium fertig geworden, also auch noch nicht so lange. Relativ frisch quasi noch von der Uni und irgendwie die letzten 2 Jahre sind ja eh irgendwie im Flug vergangen. Und außerdem bin ich Instagramerin, also Influencerin. Da bin ich so reingerutscht und mache das auch schon ein paar Jährchen und habe jetzt inzwischen eine ganz gute Balance, glaube ich, zwischen beiden Berufen gefunden. Genau, ich weiß nicht. Was könnte ich noch über mich erzählen? Frag mich was.
Was ich auf jeden Fall auch weiß, dass du auch Hunde adoptiert hast aus dem Tierschutz, glaube ich auch. Und das wäre auch etwas, was mich jetzt auf jeden Fall interessieren würde, weil ich glaube, das ist ja was, was viele wollen sich jetzt gerade während Corona oder dann auch zu Weihnachten irgendwie so ein Haustier zulegen. Und da ist natürlich immer die Frage, passt das dann wirklich? Und da würde mich mal interessieren, wie ist das bei dir so abgelaufen mit, das erste Mal, dass du einen Hund dann zu dir geholt hast?
Also tatsächlich habe ich, keiner meiner Hunde ist richtig aus dem Tierschutz. Der zweite Hund, der ist so mehr oder weniger bei uns in der Praxis hängen geblieben. Das kann ich nachher nochmal erzählen. Und meine ältere Hündin, meine alte Hündin, die große Mascha, ist aus einer Familie tatsächlich. Da muss ich auch sagen, die habe ich seit 2012, also die wird jetzt im Dezember 9. Da muss man sagen, war ich noch relativ blauäugig. Da hatte ich selber auch noch nicht so eine große Ahnung davon, wie man sich am besten einen Hund zulegt oder wie man es vor allen Dingen nicht macht. Ich habe sie tatsächlich über eBay Kleinanzeigen gekauft. Würde ich heute nie wieder machen. Ich muss sagen, ich hatte riesiges Glück. Sie kommt aus einer unheimlich netten Familie aus dem Harz, wo die Hündin während der Läufigkeit abgehauen ist und ja, dann trächtig zurückkam. Und die haben sich wirklich super um die Welpen gekümmert. Ich habe auch bis heute noch Kontakt zu der Familie. Kriege auch immer mal ein Bild von der Mama. Aber grundsätzlich ist das eigentlich wirklich nicht zu empfehlen. Damit kann man wirklich ganz schön Pech haben oder eben an Leute geraten, die quasi Hunde aus dem illegalen Welpenhandel verkaufen. Also um es jetzt mal runterzubrechen. Mein jetzigen Neuzugang, Leo, der kommt aus der Praxis, der kommt tatsächlich aus schwierigen Verhältnissen, aber nicht aus dem Tierschutz. Dass sich Hunde aus dem Tierschutz geholt werden, ist ja schon eine längere Entwicklung und inzwischen gibt es da einige spannende Studien auch zu, weil das natürlich auch wie immer, also es hat zwei Seiten. Ne? Einerseits ist es natürlich total toll für den Hund, der quasi gerettet wurde und ich kann das total verstehen, dass Leute das machen. Ich finde es auch super, wie viele Projekte es inzwischen vor Ort gibt, die wirklich vor Ort helfen, weil man muss so ein bisschen sagen, die Seite, die eben nicht so bedacht wird, ist, dass wir uns eben nicht nur die Hunde aus zum Beispiel vor allen Dingen jetzt, ich spreche über Südosteuropa, über den Mittelmeerraum, wo es eben viele Straßentiere gibt, dass wir uns eben nicht nur die Hunde reinholen, sondern mit ihnen auch Erkrankungen, die wir so hier in unseren Breiten eigentlich gar nicht haben. Und durch die zunehmende Klimaerwärmung können auch sogenannte Vektoren, also Insekten, vor allen Dingen Zecken, die diese Erkrankung übertragen, hier überleben. Und wir haben inzwischen sogenannte autochthone Erkrankungen nennt man das. Also quasi Erkrankungen, die eigentlich hier nicht vorkommen, die eben im Mittelmeerraum, man nennt es auch Mittelmeererkrankungen, eigentlich vorkommen, haben wir hier inzwischen bei Hunden, die nie dort waren. Das heißt, die müssen sich hier damit angesteckt haben. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die auch irgendwo kritisch zu sehen ist. Deswegen ist es ganz wichtig, nur mit wirklich seriösen Tierschutzorganisationen zusammenzuarbeiten, die die Tiere auch testen. Und selbst wenn ein Tier eben positiv auf einen gewissen Erreger ist, ist das jetzt erstmal kein Problem. Aber man muss dann halt eben bestimmte Sachen sehr gewissenhaft machen, wie zum Beispiel eine Floh- und Zeckenprophylaxe, einfach damit der sozusagen die Erreger nicht weiter überträgt. Und natürlich kann man, also muss er auch behandelt werden, wenn das möglich ist. Ne? Ja, so viel zum Tierschutz. Aber an sich kann ich natürlich jeden verstehen. Und ich sage auch immer, adopt, don't shop. Aber wir haben ja auch Tierheime. Und gerade jetzt nach Corona, du hast es schon angesprochen, sind die brechend voll.
Genau. Also das mit dem Tierschutz und so, da würde ich auf jeden Fall, wie man einen Hund sich dann zulegt, am besten würde ich auf jeden Fall gleich auch nochmal drauf eingehen, weil ja, ich glaube, da ist es sehr schwierig, irgendwie zwischen seriösen und unseriösen dann auch zu unterscheiden. Ich zum Beispiel habe mir tatsächlich auch dieses Jahr einen Hund aus Rumänien dann auch, also so, ich glaube, so ein klassisches Land
Meine
geholt.
Chefin auch.
Ja, und ja, das war auf jeden Fall auch. Also ich bin am Anfang auch, glaube ich, so ein bisschen blauäugig da rangegangen, habe dann eben bei Facebook auch, da gibt es ja so Gruppen und so geguckt und ja, bin dann auf jeden Fall an eine sehr gute Organisation geraten, die das auch mit dem Mittelmeerkrankheitentest, mit Impfungen und sowas alles gemacht haben. Aber ja, da kann man, glaube ich, auch dann Pech haben, wenn man einfach irgendwie einen süßen Hund sieht und dann das alles doch ein bisschen unseriös abläuft. Da würde ich auf jeden Fall gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber was du erzählt hast, 2012 hast du dir deinen ersten Hund geholt und meintest, du warst auch da auch noch so ein bisschen blauäugig und wusstest wahrscheinlich auch gar nicht so, was auf dich zukommt. Und so aus heutiger Perspektive, was würdest du sagen, welche Eigenschaften sollte man selber als Hundehalter dann auf jeden Fall mitbringen, damit das alles gut funktioniert?
Ich glaube, so Eigenschaften, ja, ist jetzt Persönlichkeitseigenschaften gibt es bestimmt auch welche, wie ein gewisses Durchsetzungsvermögen, aber im Grunde muss man sich vor allen Dingen darauf einstellen, dass man im Endeffekt sein Leben nach dem Hund richtet. Und dazu gehört natürlich auch, dass man bestimmte Reisen, klar, es gibt auch Dog-Sittings, ne, so ist es nicht. Es gibt Hundepensionen, das ist auch, natürlich kann man auch mal wegfliegen ohne den Hund, aber im Grunde wird man bestimmte Abstriche halt eben machen, dass man halt gerade am Anfang, wenn der Hund nicht alleine sein kann, mein zweiter Hund ist jetzt ein Husky, also der wird wahrscheinlich sehr lange nicht richtig alleine sein können. Man muss halt viel planen und man muss halt eben auch bereit sein, ja, bestimmte Aspekte seines Lebens vielleicht zurückzuschrauben oder aufzugeben. Ja, das ist, glaube ich, wirklich was, das muss einem klar sein. Und was einem auch klar sein muss, ist, dass ein Hund verdammt teuer ist. Das gilt für alle Tiere. Also man kann eigentlich rechnen, wenn man jetzt einen Hund vom Züchter kauft, für bestimmt, also mindestens 1000 Euro im Moment, wahrscheinlich eher mehr, kann man den Preis mit Sicherheit im ersten Jahr nochmal für einen Tierarzt ausgeben. Und ja, das muss einem klar sein, dass eben das mit Futterkosten und Impfen einmal im Jahr nicht gedeckt ist, vor allen Dingen nicht bei einem Welpen.
Ja, klar. Nee, das ist auch das eher, was ich mit Eigenschaften dann meinte. Also welche
Okay, ja.
Voraussetzungen sozusagen sollte man da mitbringen. Also mit den Kosten auf jeden Fall. Aus dem Tierschutz zahlt man dann ja nicht so viel. Also wir haben diese Schutzgebühr eben von 350 € gezahlt und wir haben jetzt auf jeden Fall schon viel mehr an Tierarztkosten auch mittlerweile gezahlt. Ich glaube, das ist wo man auf jeden Fall mit rechnen sollte und wo man auf jeden Fall auch immer dann sich Rücklagen irgendwie schaffen sollte.
Entweder das oder das ist hier in Deutschland irgendwie leider noch nicht so weit. Wir sind ja mit allem so ein bisschen hinterher, wie mit der Digitalisierung. In Großbritannien und in Schweden sind, ich glaube, 75% der Tiere krankenversichert. Und das kann man hier auch machen. Und wir haben auch immer mehr Besitzer, die es machen. Also ich rate es auch jedem Besitzer oder jeder Besitzerin, sein Tier wirklich krankenversichern zu lassen, zumindest eine OP-Versicherung, gerade bei großen Tieren. Also da ist man mal eben irgendwie mit einem Kreuzbandriss, also gibt es ja bei Menschen auch, ne, so eine Sportverletzung bei 1.500 €. Ne? Und klar, entweder man hat halt eine Kasse oder ein Konto, wo man das Geld einzahlt, oder man lässt das Tier halt wirklich versichern. Das ist echt zu empfehlen.
Okay, gut. Ja, da habe ich jetzt auf jeden Fall auch dann schon mal nachgedacht drüber, weil bei uns war es eben so, dass wir am Wochenende hat sie sich was eingefressen und dann war es am Sonntag in die Tierklinik. Dings, das kostet natürlich dann ja schnell auch mehrere 100 €. Und was ja wahrscheinlich auch ein sehr wichtiger Aspekt ist Zeit. Was würdest du da sagen, wenn man zum Beispiel jetzt einen Vollzeitberuf hat und auch nicht im Homeoffice arbeiten kann und so, glaubst du, da ist es realistisch, dass man es dann irgendwie hinkriegt, wenn man wirklich 8 Stunden im Büro ist, den Hund vielleicht auch nicht mitnehmen kann? Ist das irgendwie eine Grundlage?
Also da streiten sich oder da scheiden sich halt auch die Geister. Ne? Es gibt Leute, ich habe zum Beispiel eine, die kenne ich vom Hundeplatz, eine andere Besitzerin und die hat definitiv, also die hat einen 40-Stunden-Job und die steht jeden Morgen um 4 auf, geht mit den Hunden joggen, geht mit den 2 Stunden auf dem Hundeplatz und abends quasi bis aufs Joggen nochmal dasselbe. Also die Hunde sind 5 Stunden mit ihr unterwegs, die sind zu zweit in der Wohnung und man muss auch sagen, Tiere oder gerade Hunde schlafen halt auch wirklich viel. Also wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte die Zeit drumherum so gestalten, dass man sich da dann wirklich Zeit für den Hund nimmt und je nachdem, was für ein Hund ist, auch kleine Hunde brauchen viel Auslauf, muss man sagen. Also vielleicht jetzt nicht so viel wie jetzt mein Husky hier, wobei der auch wirklich noch sehr entspannt ist, aber auch ein kleiner Hund muss natürlich irgendwie sich bewegen, muss sozialisiert werden, muss Kontakt zu anderen Hunden haben. Und an sich, also wenn man wirklich so dedicated ist wie sie jetzt, dann kann man das mit einem Vollzeitjob auf jeden Fall auch machen. Oder wie gesagt, also es gibt auch Hunde, die sind das eben dann gewöhnt, 8 Stunden allein zu sein. Länger, muss ich sagen, finde ich schon schwierig. Und ich persönlich würde es nicht machen. Also hätte ich einen Vollzeitjob, ich merke jetzt schon irgendwie, ich freue mich, wenn ich die Tage, wo ich wirklich lange in der Praxis bin, ich komme um 18 Uhr nach Hause, ich schaffe es vielleicht gerade nochmal, irgendwie den Geschirrspüler anzumachen. Und das war's dann, ne? Und also ich würde es, glaube ich, jetzt persönlich einfach nicht, dafür bin ich vielleicht zu unorganisiert auch, aber ich würde es jetzt nicht machen. Und ich würde es, glaube ich, ja, auch vielleicht nicht unbedingt empfehlen, außer eben, ja, man gibt dann halt alles andere auf. Aber Zeit ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, ne? Also zumindest muss man dann sich eben die Wochenenden frei halten. Und das ist ja auch dann immer so ein bisschen die Frage, ja, warum muss das denn jetzt sein, ne? Also mit welcher Motivation man sich dann eben den Hund holt, wenn man eigentlich wirklich schon anderweitig viel eingespannt ist. Also gerade als jetzt Single fände ich es, glaube ich, schon schwierig zu managen, ehrlich gesagt. Gerade halt das Welpenalter. Und das sind halt eben, also ich habe auch mal eine Nachricht bei Instagram, glaube ich, bekommen, das ist schon ein bisschen länger her, ob es denn reicht, wenn man sich die ersten 3 Wochen Urlaub nimmt und dann quasi wieder in Schichtdienst einsteigt, ob der Hund dann halt das schon kann. Und ich muss sagen, die meisten Hunde sind die ersten, also sind A, erst mit 4, 5 Monaten wirklich stubenrein, ja, und ansonsten müssen die halt eigentlich alle 3 Stunden raus. Wenn man Glück hat, schläft er die Nacht wenigstens durch. Und die langweilen sich halt auch, die werden Sachen kaputt machen, die sind nicht ausgelastet, ne? Also das ist gerade am Anfang, glaube ich, sehr schwierig zu managen mit einem Vollzeitjob.
Ja, könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Also gut, ich habe einen Vollzeitjob, aber eben, dass ich im Homeoffice arbeiten kann. Und das war auch bei mir so die Voraussetzung, sondern ich habe mir, glaube ich, schon seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren immer einen Hund gewünscht. Und ja, dann seit Corona konnten wir eben ins Homeoffice. Und als ich dann wusste, okay, wir können auch danach auf jeden Fall zumindest ein paar Tage die Woche Homeoffice machen, da haben wir dann geguckt und eben auch ja zu zweit dann, dass das eben dann funktioniert mit dem Hund. Aber ja, ich glaube, es ist da sehr schwierig. Also klar, es gibt wahrscheinlich auch noch irgendwie, dass man einen Dog-Sitter sich holt oder sowas
Zum
oder.
Beispiel, das ist auch eine Möglichkeit, ne? Also ich habe hier bei uns, ich wohne ja relativ grün, da sind halt viele Dog-Sitter oder quasi diese Dog-Walker. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Also ich will jetzt gar nicht sagen, die Leute, die einen 40-Stunden-Job haben oder 40, ja, 40-Stunden-Job, Vollzeitjob, sollten sich keine Hunde holen, ne? Man muss dann aber eben irgendwie Ausweichmöglichkeiten schaffen. Und wenn das jetzt wie bei dir mit dem Homeoffice ist, ist das super, ne? Oder wenn das auch, mein Gott, wenn der Hund halt 2 Tage die Woche dann mal alleine ist, 8 Stunden, ist das ja auch nochmal was anderes. Aber es ist halt in der Regel ja wirklich bei einem Vollzeitjob, ist es ja dann im Endeffekt 5 Tage die Woche. Also dann ist er ja mehr alleine als nicht alleine. Das ist schon viel, aber auch das geht, ne? Also das ist ja auch was relativ, also ja, wenn ich so überlege, ich glaube halt eine Generation, also die Generation vorher, da war das halt völlig normal, ne? Und dass das so war, aber ja, man geht halt irgendwie mit der Zeit. Also ich würde es jedenfalls persönlich, glaube ich, nicht machen.
Nee, ich
Also
glaube.
ich nehme meinen Hund auch mit zur Arbeit. Das war auch das Kriterium für den zweiten Hund. Der kommt halt mit zur Arbeit. Und die große Hündin ist halt bei meinen Eltern im Garten.
Ja, ich
Also.
glaube, das ist das Wichtigste, dass man da dann irgendwie planen kann, dass es, wie man das dann am besten ja, gestaltet, dass es dann auch funktioniert. Also zum Beispiel meine Mutter, die da ist der Hund dann auch eben, wenn sie arbeitet, immer bei den Eltern oder so. Also da gibt es ja immer Möglichkeiten, aber wenn man jetzt irgendwie da merkt, okay, ich müsste den jetzt wirklich den ganzen Tag alleine lassen und danach möchte ich eigentlich auch noch zum Sport oder sowas, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Aber ja, das ist ja dann
Das sind
vielleicht auch.
aber ganz kurz, das sind genau die Sachen, die du jetzt sagst, die ich am Anfang meinte. Man muss halt richtig viel planen und das muss einem klar sein. Also man muss viel mehr Sachen bedenken, planen. Wenn man irgendwie mit Leuten essen geht, darf der Hund mit ins Restaurant? Wo lasse ich den in der Zeit? Was für einen Sport mache ich? Vielleicht steige ich dann um auf Joggen oder so, irgendwas, wo der Hund dabei sein kann, ne? Also das ist halt wirklich auch irgendwo ein Organisationstalent, was man dann vielleicht beweisen muss. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber bevor ich es vergesse.
Ja, nee, genau, das ist aber, ja, also da würde ich dir absolut zustimmen. Jetzt mal kurz
Jetzt habe
überlegen,
ich dich
was.
rausgebracht. Sorry.
Ja, aber es ging auf jeden Fall noch in die Richtung, genau, dass man ja vielleicht dann anstatt selber sich einen Hund zuzulegen, dann auch gucken könnte, ja, vielleicht kann ich irgendwo anbieten, dass ich mit dem Hund spazieren gehe oder so, oder da dann irgendwie Kontakt mit dem Hundehalter habe und man da ja vielleicht dann auch so die Hilfsperson dann stattdessen ist. Das wäre ja auch immer eine Möglichkeit. Oder ich glaube, es gibt ja auch bei Tierheimen zum Beispiel, da kenne ich mich gar nicht so gut aus, dass man da vielleicht dann auch so ein bisschen sich um die Tiere kümmert, sei es am Wochenende oder so.
Total, gibt's alles. Es gibt ja auch so wie Hunde-Tinder und es gibt ja inzwischen ganz viele Möglichkeiten, irgendwie Kontakt zu Hunden aufzunehmen, sage ich jetzt mal. Ich glaube halt für viele Leute ist es vielleicht dann aber auch dieses, es muss der eigene Hund sein. Sie wollen unbedingt einen. Und aber an sich, ja, ich glaube, das ist halt wirklich so ein Ding, was man halt echt festhalten kann. Das ist wirklich eine Entscheidung. Das ist irgendwo eine, das ist eine Lebensentscheidung. Das ist wahrscheinlich, wenn es gut läuft, eine Entscheidung für die nächsten 15 Jahre. Und seien wir mal ehrlich, keiner von uns kann wirklich die nächsten 15 Jahre perfekt vorausplanen. Aber was man halt machen kann, ist zu sagen, ich integriere jetzt halt den Hund in meine Planung. Und dann muss ich halt auch weiterhin so planen. Würden das alle Leute machen, hätten wir mit Sicherheit nicht so viele Hunde in den Tierheimen, ne?
Ja, das stimmt. Gut, wenn man jetzt überlegt hat, okay, es würde grundsätzlich passen mit dem Hund, dann wir hatten gerade schon Tierschutz, Tierheim, Züchter gibt es natürlich auch noch und eben auch, ja, eBay-Kleinanzeigen, was du angesprochen hast. Es war wahrscheinlich 2012 auch nochmal anders als jetzt, weil gerade durch Corona ist ja gerade dieser illegale Welpenhandel auch irgendwie explodiert. Was würdest du empfehlen? Wie geht man das am besten an, das Thema, einen Hund anzuschaffen?
Ich glaube, man muss sich halt erstmal überlegen, was will man von dem Hund? So ein bisschen, was will man mit dem machen? Soll das ein Familienhund sein? Möchte man irgendeine Ausbildung mit dem machen? Soll das ein Therapiehund werden, Begleithund? Hat man eine Familie? Soll das ein Hund sein, der mit Kindern gut klarkommt? Hatte man schon mal Hunde? Also hat man irgendwie Erfahrung vorzuweisen? Ist das der allererste Hund? Möchte man, weiß ich nicht, ich hatte zum Beispiel im Studium viele, die gejagt haben, also Jäger und Jägerinnen, die wollten natürlich alle einen Hund, den sie auch quasi da mitnehmen können und irgendwie als Arbeitshund, sozusagen als Jagdhund, auch führen können. Was hat man denn für Voraussetzungen generell? Also wohnt man richtig in der Stadt? Hat man große Ausläufe? Wie gesagt, auch kleine Hunde brauchen Auslauf, aber natürlich nicht dieses in dem Maß unbedingt, ne? Oder ältere Hunde. Gibt halt so einige Sachen, die man sich vorher vielleicht so ein bisschen überlegen muss, die man vielleicht darauf runterbrechen kann, sagen, was will man von dem Hund? So. Und dann ist es eben die Frage, wenn man darauf kommt, dass man eben zum Beispiel wirklich einen Jagdhund möchte, also eine bestimmte Arbeitslinie von einem Hund, der irgendwas können soll, sozusagen, dann macht es natürlich irgendwo Sinn, den beim Züchter zu kaufen. Bei einem seriösen, guten Züchter gibt es auf jeden Fall. Ne? Auch wenn man jetzt sagt, man hat sich so sehr in diese bestimmte Rasse verliebt oder wollte schon immer irgendwie einen Golden Retriever haben, auch dann. Ja, muss man sich natürlich vielleicht vorher nochmal mit der Rasse auseinandersetzen, aber an sich ist es jetzt nicht unbedingt, also nur kritisch zu sehen, einen Hund vom Züchter zu kaufen. Ne? Dann hat man aber wieder das Argument, dass man sagt, es gibt ja eigentlich schon genug Hunde. Und wenn man jetzt sozusagen sagt, man will einfach nur einen Gefährten quasi, dann ist es natürlich wichtig, also am besten den zu adoptieren. Ne? Also würde ich generell immer sagen, holt die aus dem Tierheim, wegen mir auch aus dem Tierschutz. Aber dann muss man halt eben sich wieder damit beschäftigen. Und das ist für, glaube ich, Anfänger oder unerfahrene Leute total schwer einzuschätzen. Kann einem beim Züchter auch passieren. Ne? Wie ist die Konstitution von dem Hund? Nur über das Internet zu sagen, ja, der ist gesund, das kann einem jeder sagen. Die können einem auch sagen, also wir haben das ganz häufig, dass die Mittelmeererkrankungen nur handschriftlich irgendwo im Pass stehen, die Tests. Ja, das kann ich auch da reinschreiben, ohne sie je getestet zu haben. Ne? Das sind halt alles so Sachen, da gibt es ganz schön viele Fallen. Und zu eBay-Kleinanzeigen, das ist natürlich eine Sache, die sehr schwierig ist. Auch da gibt es mit Sicherheit Leute, wo es eben ein Unfall war mit der Hündin, die halt eben irgendwie trächtig geworden ist und das ist jetzt ihr Weg, die zu verkaufen. Muss man tatsächlich sagen, das ist in Berlin inzwischen rechtlich auch so ein bisschen schwierig, weil die jetzt eigentlich ja so einen Sachkundenachweis sozusagen haben müssen, um überhaupt die Welpen, damit man den dann anmelden kann. Das ist alles aber irgendwie relativ neu und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch noch nicht ganz verstanden, wie das jetzt hier in Berlin ist, weil im Grunde würde das nämlich bedeuten, wenn man quasi einen Hund aus Privathand kauft, der sozusagen ohne Sachkundenachweis gezüchtet wurde, darf man den überhaupt nicht anmelden, was mir irgendwie ein bisschen komisch vorkommt. Also das Gesetz lässt sich noch nicht so gut interpretieren, das neue. Das ist Teil vom Hundegesetz von dem neuen, glaube ich. Naja, auf jeden Fall, wahrscheinlich müsste ich das eigentlich wissen. ja, eBay-Kleinanzeigen würde ich grundsätzlich nicht empfehlen, außer man hat da wirklich ein sehr gutes Gefühl dabei, hat die Elterntiere gesehen, hat sich die Familie da angeguckt und ist es wirklich glaubwürdig, dass es ein Unfall war. Und dann erwarte ich aber auch, dass die halt eben auch genau, wie du es gerade gesagt hast oder wie es bei dir war, eine Schutzgebühr nur verlangen. So war es bei meiner großen Hündin auch und nicht auf einmal irgendwie 1.200 € für einen Unfall. Das ist dann auf jeden Fall schon relativ suspekt. Ja, grundsätzlich ist es aber abzulehnen. Und man muss aber auch sagen, dass eBay inzwischen auch selbst dagegen vorgeht. Also es gibt inzwischen bestimmte Rassen, die überhaupt nicht mehr angeboten werden dürfen. Und die gucken auch, dass wirklich die Anzeigen komplett sind, dass da steht, ob der Hund gechippt, entwurmt und so weiter ist und dass bestimmte Daten da eben hinterlegt werden. Sonst werden die Anzeigen auch gelöscht. Also denen ist auch schon aufgefallen, dass das eventuell ein Problem ist. Also nicht eventuell, sondern dass es eins ist.
Ja, ich glaube, bei der Anmeldung, also wir haben den auch ja in unseren Hund dann auch in Berlin angemeldet und wir mussten auf jeden Fall angeben, wo wir den her hatten und haben dann halt den Tierschutzverein angegeben. Allerdings weiß ich natürlich nicht, ob das dann wirklich kontrolliert wird, also ob da angerufen
Ja,
wird
das gilt
und.
aber auch nur für Welpen. Also das gilt, ich weiß nicht, wie alt dein Hund jetzt ist, aber das ist nur Welpen, ich glaube, unter 6 Monate.
Ah, okay, nee, die war, also weiß man dann ja natürlich nicht genau, wie alt sie ist, so ungefähr 2 Jahre. Aber also es war auf jeden Fall im Anmeldeformular, musste man dann halt angeben, wo man den Hund her hat und. Dann haben wir den Verein eben angegeben und ja, weiß ich aber nicht, ob das dann letztendlich weiter kontrolliert wurde oder nicht. Weil sonst könnte man ja theoretisch auch einfach irgendeinen Verein sich raussuchen und sagen, ja, ich habe den Hund von eBay Kleinanzeigen, aber ich tue jetzt mal so, als wäre er da und daher. Ja,
Hoffen wir,
und
dass es kontrolliert wird.
ja. Genau, wenn es jetzt um Züchter geht oder auch um Tierschutzvereine, was sind da so Merkmale, dass man, also ich glaube, optimal wäre es, glaube ich, auf jeden Fall wirklich immer ins Tierheim zu gehen, aber. Wenn das jetzt aus welchen Gründen auch immer nicht geht, zum Beispiel, ich glaube, während Corona waren die auch geschlossen oder sowas, wo merke ich dann, dass ein Tierschutzverein oder aber auch ein Züchter seriös ist? Was sind da so Merkmale, auf die man achten kann?
Also bei den Tierschutzvereinen ist es natürlich schwierig, weil die meistens gar nicht hier vor Ort sind, sondern eben irgendwo in Südostmitteleuropa. So. Ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, ist natürlich, dass man sich deren Internetauftritt so ein bisschen anguckt, dass man, vielleicht haben die auch Bilder, wie die Hunde dort eben gehalten werden, wie die auf eure Fragen reagieren. Zum Beispiel eben auch, ob die bereit sind, solche Tests einfach, also dass die sowas nicht eben nur in der Facebook-Nachricht schreiben, ja, der Hund ist getestet, sondern dass die eben ja das sozusagen dokumentieren können. Also dass die irgendwie eine gewisse, ja, also eine gewisse Anzahl von Dingen eben dokumentieren und sozusagen nicht nur das alles irgendwie auf einem mündlichen oder mehr oder weniger Chatverlauf basiert. Ja, also ist nicht einfach zu sagen. Zum Beispiel die Hündin meiner Chefin, und ich glaube, also die hatte schon das Gefühl, dass der Verein seriös ist, ne? Die sollte zum Beispiel eigentlich kastriert sein, als sie ankam, und die war jetzt letztens läufig. Also
Oh.
ich glaube, da ist auch natürlich viel, das hat nicht immer irgendwie damit zu tun, dass sie einen irgendwie verarschen wollen, sondern viel ist da auch einfach da dem geschuldet, dass sie natürlich auch unheimlich im Stress sind, ne? Und wahrscheinlich irgendwie 30 Hunde da auf einmal versuchen zu managen und zu retten. Und das sind ja häufig auch gar nicht Fachleute, ne? Das sind ja häufig Leute, die das wirklich aus Herzblut machen, weil sie den Tieren irgendwie helfen wollen und wahrscheinlich teilweise selber auch nicht unbedingt, also ich will jetzt niemandem auf die Füße treten, wirklich das nötige Fachwissen haben, ne? Also ist halt auch so, also schwer zu sagen. Ich glaube, also es gibt schon einige große Vereine, die halt vielleicht auch relativ gute Internetauftritte haben, vielleicht auch sogar eine eigene Website, wo sie halt eben zeigen, wie die Hunde da im Shelter leben und so weiter, wo man ganz gut, also irgendwie muss man ja vertrauen, ne? Sonst ganz ohne Vertrauen funktioniert es halt nicht. Ich glaube, was halt eher so problematisch ist, sind so einzelne Hunde, die eben von Privatpersonen auch hergebracht werden, wo halt eben wirklich gar nicht geklärt werden kann, was nicht mal irgendwie das, nicht mal ein eingetragener Verein ist oder so, wo gar nicht geklärt werden kann, wo der jetzt herkommt und was für Erkrankungen der vielleicht mit sich bringt, der vielleicht hier schon durch zwei Hände gegangen ist. Man kann es ja alles nicht überprüfen, ne?
Ja, was mich dann halt überzeugt war, dass wir erstmal ganz viele Fotos und Videos, dann eigentlich fast jeden Tag irgendwie neue Fotos und Videos vom Hund bekommen haben. Auch dann, als sie beim Tierarzt waren, da aus der Praxis und so, das war
Zum
natürlich sehr
Beispiel, ne?
vertrauenserweckend. Dann war auch hier eine Vorkontrolle, die geguckt hat, dass bei uns auch wirklich alles, ja, passt mit dem Hund, sich die Wohnung angeguckt hat und ja.
Ja, sowas, ne? Das ist zum Beispiel auch richtig wichtig, ne? Dass man halt merkt, dass da Interesse irgendwie da ist.
Ja, und auch da gab es dann halt eine Facebook-Gruppe mit Leuten, die schon die Hunde von dem Verein gekriegt haben und so. Und dann hat man halt gesehen, okay, bis jetzt ist immer alles gut gegangen. Dann hoffen wir mal, dass das bei uns eben auch so ist. Also ja, das sind auf jeden Fall, glaube ich, ganz gute Voraussetzungen so. Und dann bei Züchtern, die brauchen ja, glaube ich, auch eben diesen Sachkundenachweis, was du dann
Genau,
gesagt
das ist
hattest.
genau der Sachkundenachweis. Genau, bei Züchtern ist, glaube ich, zum Beispiel auch interessant, sind die Mitglieder vom VDH sozusagen, also sind das anerkannte Züchter in Deutschland. Das wäre zum Beispiel ein Merkmal. Können nicht alle, weil zum Beispiel da auch nur Züchter, glaube ich, anerkannter Rassen drin sein können. Was dann wichtig ist, ist wirklich, sich das dort gut anzugucken. Wie leben die Hunde da? Haben die Kontakt zu anderen Hunden? Sind die irgendwie sozialisiert? Wie sieht die Mutter aus? In welchem Abstand werden dort Würfe angeboten oder wurden angeboten in der Vergangenheit? Meistens schreiben die das ja auch auf ihre Seiten. Genau, und dann guckt man sich natürlich die Papiere der Elterntiere an. Man kann vielleicht auch bitten, die einmal zuzuschicken. Dann kann man damit vielleicht schon zu seinem Tierarzt oder zu seiner Tierärztin, zu der man gehen möchte, mal angucken lassen sozusagen. Also so ein bisschen, das sind ja auch die Sachen, ne? Also beim Züchter hat man ja meistens eine Ahnentafel und zumindest bei den großen Rassen diese Voruntersuchung, dass sozusagen erbliche Erkrankungen nicht auftreten, in der Vergangenheit nicht aufgetreten sind. Das sind so Sachen, auf die man achten kann, sollte. Auch so ein bisschen vielleicht, ja, wie gehen die mit bestimmten gesundheitlichen Geschichten um? Also entwurmen die die Welpen, entwurmen, haben die die Mutter entwurmt sozusagen. Also so auch häufig kriegt man sogar ja dann nochmal von denen auch so einen Zettel mit, wo dann erstmal für den Anfang auch draufsteht, wann muss man zum Impfen. Das ist auch wichtig, sind die Welpen schon geimpft? Also ein seriöser Züchter lässt die zumindest das erste Mal impfen. Wie alt sind die Welpen, wenn die abgegeben werden? Also an sich darf man sie theoretischerweise ja quasi schon in der 9. Woche abgeben, aber eigentlich bin ich der Meinung, alles unter 12 Wochen ist eigentlich nicht okay und das macht man eigentlich auch nicht in Deutschland. Also die müssen sozusagen 8 Wochen mindestens bei der Mutter sein, aber eigentlich vor der 12. Woche ist eigentlich zu früh, weil das halt auch eine wichtige Zeit noch ist, wo die von den Geschwistern zum Beispiel lernen, nicht zu doll zuzubeißen im Spiel. Und häufig, wenn Hunde früher abgegeben werden, hat man dann eben Probleme, dass wenn man mit denen selber spielt, dass die halt eben zu doll zubeißen, weil die diese Beißhemmung nie gelernt haben, weil ja Geschwisterchen halt wahrscheinlich zurückgebissen hätten oder laut gequietscht hätten und so. Und das sind dann eben erzieherische Maßnahmen, die man irgendwie selber machen muss. Und das ist gar nicht so leicht, denen das wieder abzugewöhnen. Und kann natürlich dann irgendwie auch gefährlich werden. Aber ich glaube also, was auch wirklich vielleicht auch einfach da so ein bisschen wichtig ist, dass man irgendwie aufs Bauchgefühl hört, dass man sich zum Beispiel aber auch anguckt, die Pässe, vielleicht auch den Pass von der Mama. Wir hatten jetzt doch in Corona immer mal, also ich glaube, ich hatte es jetzt im Sommer zweimal, dass Leute einen Hund gekauft haben, einmal bei einem richtigen deutschen Züchter, einmal bei einem Hobbyzüchter, was auch immer das bedeutet. Und beide Hunde hatten einen ausländischen Pass. Und im Grunde kann man davon ausgehen, also bei dem einen Hund auf jeden Fall, weil das war ein bulgarischer Pass. Der wird mit Sicherheit eigentlich nicht aus Deutschland gewesen sein. Der war auch deutlich jünger als in dem Pass angegeben. Und der andere Hund hatte einen polnischen Pass. Das war da relativ an der Grenze. Das hätte irgendwie noch Sinn gemacht. Aber genau weiß man es halt auch nicht. Die haben halt gesagt, ja, es ist halt billiger, die Hunde dort zu impfen. Aber ganz ehrlich, das ist dann wieder die Frage, wie seriös ist das, ne? Weil man verdient ja auch ganz gut an den Hunden, die man verkauft. Also was da jetzt auch in Corona-Zeiten teilweise für Preise verlangt wurden, oder verlangt werden jetzt noch, ist schon beeindruckend.
Ja, absolut. Ich glaube, beim Züchter sollte man sich ja wahrscheinlich auch den Hund immer irgendwie noch einmal vorher angucken können, also dass man
Na
da
unbedingt,
vorbeifahren
genau, dass
kann
man
und
erstmal nur hinfährt zum Angucken und nicht direkt kaufen muss. Wenn die jetzt einem quasi da irgendwie die Pistole auf die Brust legen, das fände ich auch schon merkwürdig.
Ja, also bei Tierschutz ist es ja zum Beispiel, bei uns ist der wirklich jetzt direkt aus Rumänien zu uns gekommen, der Hund. Aber da wird auch eigentlich ja, glaube ich, immer gesagt, dass es besser ist, wenn die erstmal noch auf eine Pflegestation kommen hier, dass man sich den Hund dann auch nochmal angucken kann. Da konnte ich aber auch bei uns die Frau vom Verein verstehen, die meinte, ja, was ist für den Hund natürlich angenehmer, direkt dann zur Familie zu kommen, wo er dann auch bleibt und nicht nochmal den Stress zu haben, dann nochmal irgendwie in eine Familie zu kommen, dann wieder da rausgerissen zu werden. Also da kann ich beide Seiten irgendwie so ein bisschen verstehen.
Total, ich auch. Ist auch schwierig, weil einerseits natürlich für den Hund ist es, wenn das dann alles funktioniert, natürlich viel besser, direkt in sein Forever Home zu kommen, als nochmal so eine Pflegestelle irgendwie durchzumachen. Die sind meistens total super, die Pflegestellen, aber da sind häufig auch noch ein paar andere Hunde und das ist ja wieder quasi ein Verlust sozusagen. Also das ist häufig, wenn Hunde durch so viele Hände gehen, dann haben die ja auch richtig Verlustängste irgendwann und ja. Teilweise Verhaltensauffälligkeiten. Deswegen an sich für den Hund ist es natürlich netter, für den Besitzer, für den Neuen ist es wahrscheinlich an sich, wäre es entspannter sozusagen oder angenehmer, den Hund irgendwo anders sich erstmal angucken zu können. Aber im Grunde ist es natürlich, ja, wie du schon sagst, man kann beide Seiten irgendwie verstehen. Es ist halt nicht immer machbar.
Ja, und ich glaube auch, also ich glaube, es wäre schön gewesen, den Hund vorher einmal kennenzulernen, aber letztendlich merkt man dann, wenn man den länger hat, es entwickeln sich auch immer noch Eigenarten, die man vielleicht am Anfang gar nicht so wirklich einschätzen konnte. Also ich glaube, dieser Erstkontakt ist auf jeden Fall gut, aber 100% einschätzen, ob der Hund dann wirklich zu einem passt, kann man wahrscheinlich dann erst, wenn er dann auch wirklich da ist.
Denke ich auch, auf jeden Fall. Also das sind ja, also man kann ja auch nicht alles einmal mit dem ausprobieren quasi, wenn man den jetzt irgendwo besucht. Häufig sind es ja genau dann eben, man kann es Eigenarten oder Unarten oder wie auch immer nennen, die sich dann erst herauskristallisieren. Die sind ja am Anfang meistens auch noch so durch den Wind, durch den Flug und alles und generell einfach verängstigt, haben häufig ja auch, dann dauert es ja eine Weile, bis sie zu einem selber Vertrauen fassen und erst dann entwickeln sie ja meistens erst ihre richtigen Charaktereigenschaften.
Ja, genau. Da kämen wir auch dann zu meiner nächsten Frage, nämlich was ist, wenn man dann den Hund hat und merkt, okay, das ist doch viel schwieriger, als ich mir das vorgestellt habe. Also weiß ich nicht, sei es bei Rüden kann es ja sein, dass die total aggressiv auf andere reagieren oder der Hund bellt die ganze Zeit, wenn er zu Hause alleine ist oder sowas, was man vielleicht irgendwie am Anfang gar nicht, wo man nicht mit gerechnet hatte. Wie kann man da am besten mit umgehen?
Also was auf jeden Fall bei solchen, gerade bei Aggressivität, weil du das angesprochen hast, generell bei allen Verhaltensauffälligkeiten, viele sind wirklich einfach Verhaltensproblem an sich, aber es gibt immer noch die Möglichkeit und den Fall, dass es im Endeffekt eine organische Ursache dafür gibt, wie zum Beispiel eine Stoffwechselproblematik oder so. Teilweise ist es aber eben einfach gelerntes Verhalten und das Einzige, was man da machen kann, wenn man eben sich selber das nicht zutraut, dann quasi mitzuarbeiten und mit dem Hund zu arbeiten und irgendwie nicht mehr weiter weiß, ist natürlich ein Hundetrainer oder eine Hundetrainerin. Und da muss man sagen, ist es halt die nächste Falle. Da gibt es total gute, aber das ist ja auch keine richtig geschützte Bezeichnung. Ne? Also die machen meistens auch nur irgendwie einen Sachkundennachweis. Ich weiß gar nicht genau, ob das überhaupt ein Ausbildungsberuf ist. Da fragst du mich Sachen. Ich glaube nicht. Das ist vielleicht ein Fortbildungsberuf. Aber da hatte ich jetzt auch letztens erst wieder einen Hund in der Praxis, der irgendwie schon drei verschiedene Trainer durchgemacht hat und mit sehr unterschiedlichen Methoden. Was ich dazu sagen kann, ist, glaube ich, ich würde immer jemanden empfehlen, der nicht mit aversiven Methoden arbeitet, also eher durch positive Bestärkung, weil häufig hat man gerade das Problem bei einem Hund, der sowieso schon zum Beispiel aggressiv oder ängstlich oder irgendwie unerziehbar ist. Meistens kriegt man den quasi durch Bestrafung nicht viel weiter. Also das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Aber ich bin auch kein Hundetrainer. Also Hundeschule ist auch so eine Sache. Da muss man also immer Augen auf, immer gucken, quasi vielleicht Erfahrungsberichte auch lesen, sich so ein bisschen danach richten. Weil auch da ist es halt teilweise, ich weiß, ich war damals mit Mascha noch in der Hundeschule 2012. Das war auch vor meinem Studium. Wie gesagt, wir hatten früher mal einen Hund, der war aber auch echt nicht einfach und nett oder so. Der war ganz schön fies, weil er halt auch quasi erst, der kam tatsächlich so mehr oder weniger aus dem Tierschutz und da war ich halt aber noch ganz klein sozusagen, also der war dann schon Asbach uralt, als Mascha zu mir kam und mit der war ich ein paar Mal in der Hundeschule und das war halt völlig sinnlos, im Endeffekt haben da halt die Welpen gespielt und das bringt halt nichts, also Welpen untereinander sozialisieren sich nicht besonders gut, nachdem sie sozusagen nach dem Absetzen ihre ersten Geschichten geklärt haben, sondern die brauchen halt Kontakt zu älteren Hunden, die sie eben sozusagen ihnen mal zeigen, bis hierhin und nicht weiter sozusagen. Weil untereinander sind die halt nur am Kabbeln und da muss man halt echt gucken, dass man eben eine gute Hundeschule erwischt oder eben halt einen guten Privat-, also ein Hunde-Einzeltraining. Meistens bei so schwierigen Hunden ist auch eher Einzeltraining zu empfehlen, weil die sozusagen durch diese ganzen Einflüsse und äußeren Einflüsse eben in der Hundeschule wahrscheinlich gar nicht wirklich mitmachen können sozusagen. Genau. Aber das ist auf jeden Fall, also da gibt es viele Möglichkeiten und viele verschiedene Herangehensweisen. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen gucken, was ist man selber für ein Mensch und womit kann man, also was kann man selber dann auch anwenden, ne? Also wenn das eben jemand ist, also quasi die Sachen, die der Trainer einem beibringt, ne, die muss man dann eben konsequent weitermachen und da muss man sich natürlich überlegen, was kann ich leisten und was eben nicht, dass man vielleicht auch danach so jemanden aussucht.
Aber das heißt, man muss jetzt nicht sofort denken, okay, ich muss den Hund eigentlich sofort wieder abgeben, wenn der irgendwelche Verhaltensweisen zeigt, sondern vieles lässt sich wahrscheinlich dann schon.
Auf jeden Fall. Also Hunde lernen ihr Leben lang. Auch alten Hunden kann man Dinge beibringen und auch Dinge abgewöhnen. Aber es ist halt wirklich natürlich eine Arbeit. Ne? Und auf der anderen Seite muss man halt aber auch sagen, weil das ja auch viele Leute sagen, nee, ich hole mir eben keinen Hund aus dem Tierheim, weil die sind ja schon verkorkst. Also der Hund, von dem ich jetzt gesprochen habe mit den drei Trainern, das war ein Welpe. Ne? Also der ist einfach quasi von Haus aus schon schwierig gewesen. Mhm. Also das ist halt auch so ein bisschen so ein Irrglaube, sage ich mal, dass quasi nur ältere Hunde sozusagen schon so merkwürdige Verhaltensweisen an den Tag legen. Und also Leuten, die wirklich keine Hundeerfahrung haben, würde ich, glaube ich, immer anraten, entweder eine Hundeschule oder eben einen Hundetrainer zu frequentieren, weil man halt wirklich mit sehr wenig Einsatz sehr viel Schaden anrichten kann in der Erziehung. Ein Hund, der einmal aufs Sofa durfte, zum Beispiel jetzt mal, um was wirklich nicht Schlimmes zu nehmen als Beispiel, der wird sehr lange Probleme damit haben, sich das abzugewöhnen. Das ist, wenn die einmal was dürfen, dann ist das im Repertoire.
Na klar, wo wir das gerade angesprochen haben mit Anfängerhunden und so auch beim Tierschutz ist es natürlich immer so, da hat man ja keine Rasse jetzt unbedingt, sondern eher ein Mischling. Da kann man auch eher sehen, okay, da ist jetzt das mehr drin oder das mehr drin. Was würdest du aber sagen, so Rassen sind gute Einsteigerrassen, sage ich jetzt mal, mit denen man gut, was als guter Ersthund irgendwie geeignet ist?
Also ich glaube, was auf jeden Fall man bedenken sollte, ist eben, dass das zum Beispiel, also ganz schwierig sind halt einfach Jagdhunde, weil das eben so tiefe Triebe, so Instinkte sind, die wirklich auch durch Erziehung eigentlich nicht weggehen. Also viele Leute holen sich ja zum Beispiel einen Beagle, weil die eigentlich sehr nett und klein auch von der, oder kompakt von der Größe sind und auch sehr, sehr süß aussehen. Das sind zum Beispiel auch Jagdhunde. Also die kann man vergessen, dass man die irgendwo laufen lassen kann. Das ist so das, was mir jetzt als allererstes einfällt. Ansonsten, ja genau, eben einfach vielleicht auch generell Hunde, die nicht so einen großen eigenen Willen haben, wie zum Beispiel die nordischen Rassen. Also alles, was so in Richtung Husky, Samoyede, aber auch was jetzt sehr, ja auch sehr beliebt ist, Shiba Inu, Akita Inu. Also das sind definitiv keine Anfängerrassen. Die haben einen sehr, sehr eigenen Kopf und die haben halt auch nicht diesen Will to Please. Also die machen nicht unbedingt Dinge, um dir zu gefallen, was ja andere Hunde sehr gerne machen. Ansonsten ist es gar nicht so einfach zu sagen, also was ja immer als Anfängerhunde gehandelt werden, sind ja Golden Retriever und Labradore, weil man tatsächlich sagen muss, ich glaube, das war eine Schweizer Studie, sind auf jeden Fall die Hunde auch mit den meisten Beißunfällen, gibt es natürlich auch am meisten davon. Ne? Also immer so ein bisschen die Frage, wie man solche Studien interpretiert. Aber ich glaube, es ist gar nicht so einfach, so Anfängerrassen festzumachen. Ich bin ja sowieso ein Freund von Mischlingen eigentlich, weil die doch einfach am gesündesten sind. Das kann man schon so sagen. Natürlich haben auch die Krankheiten, wenn man Pech hat, bringen sie von allen Rassen, die drin sind, die Krankheit mit. Aber sie haben halt einfach einen deutlich größeren Genpool, aus dem sie sozusagen geschöpft haben. Also die Wahrscheinlichkeit ist einfach geringer als bei eben Rassehunden, die ja eigentlich alle irgendwelche erblichen Erkrankungen oder Rassepredispositionen haben, gesundheitlich.
Ich glaube auch, das ist gar nicht wahrscheinlich so einfach zu sagen. Jetzt letztendlich kommt es dann immer auf den individuellen Hund auch irgendwie drauf an. Ja, aber wo wir gerade bei Erbkrankheiten und Rassen sind, sind ja gerade auch total jetzt zum Beispiel französische Bulldoggen oder Möpse oder sowas super beliebt, die ja auch, also wo es ja eigentlich schon mittlerweile recht bekannt ist, dass die auf jeden Fall dann zum Beispiel wegen dieser verkürzten Schnauze gesundheitliche Probleme kriegen können. Wie siehst du das so als Tierärztin, wenn man sich jetzt so einen Hund anschaffen möchte?
Ich kann es überhaupt nicht verstehen, inzwischen gar nicht mehr, muss ich sagen. Also wenn jetzt Leute schon seit irgendwie 10 Jahren so ein Tier haben, muss ich sagen, vor 10 Jahren war die Aufklärung vielleicht wirklich noch nicht so gut, genau wie ich vor fast 10 Jahren auch nicht wusste, dass man einen Hund nicht bei eBay Kleinanzeigen kaufen sollte. Aber inzwischen gibt es ganz ehrlich keine Ausrede mehr, dass man das nicht wusste. Auch wenn ich die Ausrede häufig zu hören bekomme, meiner Meinung nach gilt die einfach nicht mehr. Ja, also wer sich so einen Hund holt, der weiß eigentlich ganz genau, dass er damit Risiken und einfach ein Leiden des Hundes in Kauf nimmt. Und ich kann beim besten Willen nicht verstehen, warum das jemand noch macht. Und das gilt nicht nur für die Rassen, die du gerade genannt hast. Also das sind ja die typischen Mops, Frenchie, generell auch englische Bulldoggen. Aber was halt inzwischen der Trend, also was im Moment eigentlich der größte Trend ist oder was wir Tierärzte vor allen Dingen sehen, ist gar keine Hunderasse, sondern ist eine Katzenrasse. Das sind die Scottish Fold Katzen. Das sind die mit den kleinen Schlappohren. Die sieht man auch auf Instagram in sehr großer Dichte, sage ich jetzt mal. Und das ist gerade, glaube ich, das, was mich gerade am meisten beunruhigt an diesen Rassetrends sozusagen, weil die haben eine Erbkrankheit, die nennt sich Osteochondrodystrophie. Das ist quasi, im Grunde ist die sehr nah lokalisiert im Gen, wie das quasi Gen, was diese Schlappohren verursacht. Das heißt, die haben alle, das ist ein Gendefekt, die haben den alle und die haben quasi im Grunde ein Problem mit den Knorpeln und den Knochen der Füße, wenn man das jetzt mal so ganz einfach sagt. Und die haben im Laufe ihres Lebens, nicht alle bilden das in solchen Maßen aus, aber sie haben zumindest den Gendefekt, dass quasi die Knochen der Füße Zubildung bilden. Und dann haben die im Endeffekt, man kann das wirklich mal googeln, das sieht echt schlimm aus, was sieht von außen schlimm aus, das sieht noch schlimmer im Röntgenbild aus und das tut verdammt weh. Also die haben im Endeffekt so ein bisschen wie Klumpfüße, dann kann man sagen. Ja, das ist auch so eine Sache, wo ich sage, also wenn man die Rasse googelt, dann ist das erste, der erste Vorschlag von Google entweder Qualzucht oder Gendefekt oder Erkrankung oder irgendwas. Also es ist eigentlich nicht möglich, sich über dieses Tier im Internet zu informieren, ohne darauf gestoßen zu werden, dass die halt eine Erkrankung haben. Und trotzdem werden diese Tiere zuhauf gekauft. Und genauso ist es mit Möpsen und französischen Bulldoggen. Und wenn ich noch einmal höre, ja, aber meiner ist freiatmend, nein, gibt es nicht. Und das ist auch das Ding. Das ist ja nicht der einzige Punkt. Also du siehst, ich kann da sehr lange drüber reden und mich sehr gut aufregen. Also es ist ja nicht nur die Nase. Also diese, das sind wirklich Rassen, die haben sehr viele Baustellen und es werden immer neue Baustellen aufgedeckt. Ich habe jetzt nächste Woche einen Kongress, da ist eine ganze Session nur über Qualzuchttiere und neue Erkenntnisse zu gewissen Problemen, die quasi mit sich bringen. Und da gehören auch noch ein paar andere Rassen mit rein. Und der einzige Weg ist eben Aufklärung. Und es gibt inzwischen, was ich super cool finde, viele Tierärzte, die das eben auch bei Instagram zum Beispiel machen. Das ist auch, was ich mir auf die Fahne schreibe, dass ich da irgendeine Art von Aktivismus betreibe dagegen. Da bin ich auch ganz ehrlich, da bin ich auch zu meinen Patientenbesitzern in der Praxis ehrlich. Und ich bin auch super froh, dass meine Chefin da auch so ist. Weil das natürlich als Tierarzt immer so eine Sache, als irgendwie Influencerin kann ich natürlich sagen, ey, das ist total scheiße, was ihr macht. Wie könnt ihr nur? Ich kann es nicht verstehen. Ich finde, das ist völlig daneben. Als Tierärztin muss ich sagen, das sind schon irgendwie meine Kunden. Zu denen muss ich irgendwie auch nett sein. Und deswegen machen viele Tierärzte das eben nicht, dass sie den Leuten sagen, genauso wenig wie sie ihnen sagen, ihr Hund ist zu dick, sagen sie ihnen auch nicht, ihr Hund leidet. Weil Patientenbesitzer auch dazu neigen, sehr empfindlich zu sein und dann eben zum anderen Tierarzt zu gehen. Aber anders kann man es halt nicht machen, ne? Also irgendwie muss man den Leuten ja so ein bisschen aufzeigen oder so gut es geht, was eben sie da eigentlich machen und wie es ihrem Hund halt eigentlich geht, was für ein Gefühl der halt sein ganzes Leben lang hat. Und das ist kein gutes Gefühl.
Ja, auf jeden Fall. Diese kurze Schnauze und die Atemprobleme sind ja auf jeden Fall was so Bekanntes. Aber ein Bekannter von uns hat auch einen Pekinesen und dem ist dann ein Auge rausgefallen. Und das ist ja wohl auch total normal, dass diesen Hunden Augen rausfallen, wo ich mir auch dachte, das ist ja total.
Das ist total krass, ja. Also das ist halt wirklich, das ist wirklich gruselig. Und das ist, wie du schon sagst, also was heißt normal, aber es ist auf jeden Fall nicht selten. Die haben halt einfach, wenn man sich den Schädel mal anguckt, die haben halt einfach keine richtige Augenhöhle. Und das Auge sitzt da mehr oder weniger halt auf dem Schädelknochen. Und ist halt auch, die haben ja häufig nicht mal einen kompletten Lidschluss. Die haben generell ganz häufig Augenprobleme. Ich mache ja auch gern so ein bisschen Augenuntersuchungen und so. Das ist so ein Gebiet, was ich sehr gerne mache. Und das sind mit 70% solche kurzschnäuzigen Rassen. Und genau, das ist zum Beispiel ein Problem. Die haben häufig Wirbelsäulenprobleme, die haben sogenannte Keilwirbel. Das ist vermutlich wegen diesem kleinen Ringelschwanz, den die haben. Dadurch sind alle Wirbel so ein bisschen generell nach vorne verschoben und bilden sich halt einfach nicht richtig aus. Die haben sehr häufig Bandscheibenvorfälle. Ja, die haben häufig Allergien, Darmprobleme. Also das ist eine wirklich lange Liste, die die haben quasi mit sich bringen. Und das sind ja zumindest die Rassen irgendwie, über die man wirklich eigentlich, wenn man jetzt nicht irgendwie hinterm Mond lebt, zumindest Bescheid weiß, dass die Qualzuchtrassen sind, aber da gehören auch noch ganz andere mit rein. Also für mich zum Beispiel ist auch ein Dackel eine Qualzucht. Da werden mir jetzt andere widersprechen, aber ich kenne auch Tierärzte, die selber Dackel haben. Aber auch die haben eben haben gewisse Knorpelprobleme und deswegen zum Beispiel auch, ich weiß gar nicht genau, ich will jetzt hier nicht mit Zahlen um mich werfen, die nicht stimmen, aber auf jeden Fall ein sehr hoher Prozentsatz an Dackeln hat eben im Laufe seines Lebens auch einen Bandscheibenvorfall, weil die so lang sind und eben auch nicht richtige, also den Knorpel halt nicht richtig ausbilden zwischen den Wirbeln. So. Also die Bandscheiben sind dann quasi auch meistens nicht so ganz richtig.
Ja, ich glaube, bei Hunden ist die Aufklärung irgendwie immer noch stärker, vielleicht auch, weil ich mich stärker mit Hunden beschäftigt habe. Aber was du mit den Katzen angesprochen hast, da gibt es ja auch die Perser oder so, die haben ja das gleiche Problem mit der kurzen Schnauze irgendwie wie die Hunde auch. Ich habe das Gefühl, bei Katzen wird das immer viel, da hört man viel weniger darüber. Aber du hast natürlich recht, wenn man sich dann selber unbedingt diese Rasse anschaffen will, dann sollte man das ja natürlich auf jeden Fall dann auch als eine der ersten Informationen dann auch irgendwie finden.
Total, also bei Katzen, genau wie du sagst, gibt es halt auch die kurzschnäuzigen. Dann gibt es eben zum Beispiel auch Nacktkatzen, auch die sind definitiv eine Qualzucht. Da wird sich auch viel drüber gestritten, denen fehlen halt meistens die Tasthaare. Und da gibt es ganze Abhandlungen darüber, ob Katzen Tasthaare jetzt brauchen oder nicht. Aber eigentlich ist es halt nicht artgerecht. Sie brauchen, um sich im Raum zu orientieren, schon ihre Tasthaare. Und spätestens im Alter, wenn sie erblinden, können sie sich halt gar nicht mehr orientieren, außer halt vielleicht durch ihr Gehör. Ja, also da gibt es noch ganz andere. Also ich glaube, es liegt halt bei den Katzen auch so ein bisschen daran, das ist interessant, dass du das sagst, dass man das nicht so mitbekommt. Ich glaube, es liegt daran, wenn man die Katzen halt nicht so sieht wie die Hunde. Und weil Katzen auch vielleicht stiller leiden als Hunde. Ne? Also beim Mopsen, bei der französischen Bulldogge zum Beispiel, da hört man es ja aus 30 Meter Entfernung schon, wenn da eine angerannt kommt. Ne? Oder nicht angerannt meistens, aber naja, um die Ecke kommt. Ne? Und bei Katzen, die sind halt in der Wohnung in der Regel, also solche Rassekatzen sind ja sehr selten draußen, sodass das, glaube ich, einfach nicht so im Fokus ist. Es gibt Qualzucht auch beim Kaninchen und bei anderen Tierarten. Ne? Also da hört man noch weniger von. Ja, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und ist, glaube ich, auch ein Thema, wo viele Tierärzte noch oder bei vielen Tierärzten viel Luft nach oben ist, was die Aufklärung eben anbelangt. Und da kann auf jeden Fall noch viel passieren, sollte es.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, gerade bei Katzen holen sich ja wahrscheinlich viele auch diese Rassen, weil sie dann immer hören, naja, die sind gut, um in der Wohnung zu halten und dann muss ich nicht so ein schlechtes Gewissen haben, dass ich sie nicht nach draußen lasse. Aber ja, das liegt dann natürlich daran, dass die vielleicht sich auch nicht so gerne bewegen, weil sie eben schlecht Luft kriegen oder sowas, dass es halt diese Sachen dann auch irgendwie wieder miteinander zusammenhängen.
Auf jeden Fall. Also, das ist eh so ein bisschen so ein Irrglaube, ja. Die Katze, das wäre eine gute Wohnungskatze. Klar, wenn die völlig degeneriert ist, ja, dann kann die halt draußen sowieso nicht überleben, ne? Also, eine Nacktkatze könnte hier draußen sowieso nicht jagen oder irgendwas. Die würde direkt erfrieren, wahrscheinlich. Aber im Grunde muss ich sagen, also, ich hatte ja auch bis vor kurzem noch eine Katze. Das war auch so eine kleine Qualzucht. Die hatte ich von einem älteren Ehepaar, wo die Frau ein ganz schlimmes Asthma wegen der Katze entwickelt hat, adoptiert am Anfang von Corona. Also irgendwie, ja, die war 1,5 Jahre jetzt, glaube ich, bei uns. Jetzt ist sie leider verstorben. Die hatte eine schlimme Nierenerkrankung und die war halt auch, die hatte auch so ganz kräuselige Tasthaare, die immer abgebrochen sind und so Locken. Und viele holen sich diese Tiere ja auch, weil sie ja als weniger allergen gelten. Ne? Aber das ist auch, wie man sieht, bei der Frau war sie sehr allergen oder allergisch am Ende gegen die Katze. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ach so. Ja, und zwar bin ich ja, also ich bin eigentlich der Meinung, eine Katze sollte Freigang haben. Ne? Also Katzen sind einfach Jäger. Es gibt eine ganz tolle Sendung, ich glaube vom WDR gibt es auf YouTube, wo Katzen Halsbänder mit Peilsendern angemacht wurden und dann wurden die Wege so verfolgt. Das ist total süß, das ist total spannend, wie weit die tatsächlich laufen, auch selbst die Alten noch und wie auch Katzen aus einem Haushalt komplett andere Reviere haben und sich gar nicht begegnen draußen. Aber bei der Katze war es zum Beispiel so, die hat halt schon drei, irgendwie, glaube ich, 11 Jahre drin gelebt. Natürlich, so eine Katze kann nicht mehr rausgehen. Aber eigentlich ist es auch nicht richtig artgerecht, eine Katze in der Wohnung zu halten. Jetzt begebe ich mich hier in ein sehr gefährliches Terrain, aber würde ich schon sagen, Katzen sind einfach Jäger. Natürlich kann die auch glücklich sein in der Wohnung, aber so richtig artgerecht ist es eigentlich nicht.
Nee, ich glaube, artgerecht ist wahrscheinlich eh immer, also auch bei Hunden wahrscheinlich nie zu 100%, würde ich jetzt behaupten. Aber bei Katzen ist es natürlich nochmal deutlich schwieriger da irgendwie, wenn man die, also gerade in Berlin oder so, würde ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt eine Katze rauslassen wollen. Und
Nee, natürlich nicht.
deshalb will ich mir auch nicht unbedingt eine Katze anschaffen, weil ich mir denke, ha, ich weiß nicht, in einer Wohnung hätte ich auch immer ein schlechtes Gefühl irgendwie. Ich will das natürlich auch nicht verurteilen, wenn das jemand macht, seine Katze in der Wohnung zu halten, aber ja, ich glaube.
Nee, natürlich nicht, aber da muss man dann halt eben auch wieder sagen, mit Wohnungskatzen, also mit einer Freigängerkatze muss man eigentlich die will nicht viel von einem, außer Essen wahrscheinlich. Aber mit einer Wohnungskatze, das ist dann ja auch immer das Ding, das sind Leute meistens, die sagen, für den Hund habe ich keine Zeit, dann hole ich mir lieber eine Katze. Es gibt natürlich auch einfach Katzenliebhaber. Ich werde jetzt ja auch nicht die ganze so völlig Schubladen auf und zu machen, aber mit dem muss man sich dann eben auch wirklich beschäftigen und gerade vielleicht Wohnungskatzen, die alleine gehalten werden, das ist wirklich so ein bisschen schwierig, wo halt dann auch noch die Besitzer den ganzen Tag arbeiten. Das ist schon relativ langweilig für die Katze. Na, also wenn die jetzt noch Partnertiere haben, ist das auch noch mal was anderes. Ist ja auch die Frage, wie groß ist die Wohnung? Können die da quasi, wie viel können die machen in der Wohnung? Aber ich meine jetzt eher Leute, vielleicht die jetzt noch überlegen, eine Katze zu holen.
Ja,
Das muss es nicht sein.
vor allem, wenn man sagt, ja, ich habe nicht die Zeit und ja, genau, lieber Katze dann als Hund. Ich glaube, das ist nie wahrscheinlich so die beste Voraussetzung dafür. Okay, ja, ich habe dir auf jeden Fall alle Fragen gestellt, die ich jetzt so gerade hatte. Jetzt sind wir natürlich bei so einem unschönen Thema irgendwie gerade am Ende. Hast du noch irgendwas Positives auf jeden Fall, was du Leuten, die jetzt vielleicht überlegen, sich ein Tier, sei es ein Hund oder eine Katze, sich zu holen, was du denen noch mit auf den Weg geben würdest?
Es ist wunderschön. Also wenn man es wirklich möchte und sich im Klaren ist, was das für einen bedeutet, ist es wunderschön. Also Leo ist, glaube ich, das Beste, was meinem Freund und mir in dieses Jahr passiert ist. Das ist eine unheimliche Bereicherung auch fürs Leben. Man muss halt einfach nur wissen, ob man dafür bereit ist. Und wir sind zum Beispiel Menschen, also wir fahren definitiv lieber campen als ins Hotel. Und da ist es natürlich, macht das mit Hund 5-mal mehr Spaß. Und ja, einfach so ein Tier gibt einem unheimlich viel, auch emotional. Und also ich finde, das Leben mit Hund ist auf jeden Fall ein besseres. Ich glaube, das hat schon mal jemand gesagt. Ich weiß noch nicht wer. Aber ja, also es ist Tiere zu halten, ist eine tolle Sache. Und im Grunde, irgendwie habe ich immer noch dieses Qualzuchtthema im Kopf. Auch da, um nochmal was Positives dazu zu sagen, auch da passiert natürlich viel. Es gibt inzwischen Rückzüchtung und ich sehe auch immer mal mehr Tiere, die vielleicht schon mal zumindest ein bisschen mehr Nase haben. Also da machen sich auch, es gibt auch Züchter, die sich da irgendwie Gedanken machen. Und ich bin halt nur der Meinung, als Konsument sozusagen oder als am Ende Käufer, dass man sich halt einfach öfter überlegen muss oder sollte, muss es wirklich diese Rasse sein? Und habe ich auch vor allen Dingen das Geld, all diese Erkrankungen, die dieser Hund mit sich bringen wird, quasi zu bezahlen. Aber im Grunde sind Tiere was wirklich Tolles und eben was, etwas in der Regel, was einen bedingungslos liebt. Und das ist wirklich ein schönes Gefühl, muss man sagen. Also ich bin sehr froh, mit Tieren zu leben.
Ja, das kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Also das ist, wenn man sich das gut überlegt hat und auch der, ich sage jetzt mal negativen Seiten, aber zumindest der Einschränkung, die es mit sich bringt, sich bewusst ist, ich glaube, dann ist das ja was super Schönes und was ich auch auf jeden Fall jedem irgendwie wünschen würde, der eben Tiere gerne hat.
Auf jeden Fall. Und wenn Weihnachten jetzt demnächst vor der Tür steht, vielleicht können wir das am Ende noch sagen. Wenn ihr das schon lange wollt und euch im Klaren darüber seid, was es bedeutet, dann ist jetzt vielleicht, also ist vielleicht nicht, ob es jetzt dann unbedingt der Zeitpunkt ist, aber generell dann sprich jetzt nichts dagegen, ein Tier zu holen, aber an sich, Tiere sind nicht für unter den Weihnachtsbaum gedacht.
Nee, ich glaube, das würde ich auch sagen. Den ersten Hund, den ich, als ich 6 war, habe ich mir einen Hund gewünscht und dann habe ich den auch zum Geburtstag gekriegt. Aber es war halt so, dass wir den Hund halt eigentlich schon 2 Monate eher hatten. Meine Mutter wollte auch gerne einen Hund und dann hat der am Geburtstag nochmal eine Schleife umgekriegt, so als süßen Gag irgendwie. Aber ja, ich glaube, man kann natürlich auch dann jetzt sagen, ja, die Weihnachtszeit ist, passt vielleicht auch gerade gut, weil ich eh viel frei habe oder so. Und dann passt es, das jetzt anzugehen, das
Auf jeden
Thema.
Fall. Aber es ist ja eher so dieses Typische, ne? Das Kind kommt ins Wohnzimmer und dann sitzt der Hund da unterm Weihnachtsbaum. Das ist ja immer das oder dieses Typische, das ist ja so ein typisches Bild auch aus Filmen oder so. Das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Und ich glaube auch generell, also ich war auch 6, als unser erster Hund zu uns kam, den wir gerettet haben. Und ich muss sagen, das war, also vielleicht lag es auch an dem Hund, weil der wirklich schwierig war. Aber im Grunde ist das natürlich was, was im Endeffekt die Eltern zwar fürs Kind kaufen, aber das Kind kümmert sich selten, also ist nicht in der Lage, sich um einen Hund zu kümmern. Ne? Das sind natürlich auch Sachen, die man jetzt als Familie vielleicht bedenken muss. Am Ende bleibt das natürlich an den Erwachsenen hängen. Also die müssen das wollen.
Ja, klar, ich meine, gerade auch wenn die Kinder noch so jung sind, dann irgendwann, wenn sie älter sind, dann gehen die vielleicht auch mal damit spazieren. Aber ja, auf jeden Fall ist es was, wo man jetzt nicht sagen würde, weil das 5-jährige Kind jetzt gerne irgendwie einen Hund hat, holt man sich einen und dann passt das schon. Aber ja, genau, ich glaube, da muss man auf jeden Fall sich dann als Erwachsener immer bewusst sein, dass die Arbeit dann an einem hängen bleibt.
Generell, das hast du schön gesagt. Man muss sich bewusst sein, es ist Arbeit. Es ist schöne Arbeit, aber es ist Arbeit.
Ja, auf jeden Fall. Okay, gut. Dann, ja, haben wir jetzt tatsächlich schon fast eine Stunde gesprochen. Ich fand es sehr spannend auf jeden Fall alles auch und viele Informationen, die einem bestimmt helfen, wenn man ja jetzt gerade selbst überlegt. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall sehr, dass du uns da so ein bisschen aufgeklärt hast. Und an alle, die zugehört haben, falls ihr noch Fragen an uns wegen dem Podcast habt oder auch vielleicht noch weitere Fragen zum Thema Tier zu legen, dann gerne an podcast@desired.de. Und ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag.
Wünsche ich dir auch und vielen Dank für das Gespräch. Hat großen Spaß gemacht.
Das freut mich.
Grüß dein Hund lieb.
Mach ich, du deine auch.